Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin moin, Gude, das ist Doppelacht, das ist die Champions League, das ist die Remote-Folge seit langem mal wieder. Bei mir digital zugeschaltet heute, the one and only LS. Lasse, auf dem Display, wie geht's dir?
Mir geht's so lala.
Hast du wieder Dortmund geguckt?
Also mir geht's erstmal gut, weil ich Urlaub hab. Ne? Deswegen können wir auch Donnerstag Nachmittag um 15.43 Uhr aufnehmen.
Stimmt, wir haben beide Urlaub.
Ja, guck.
Und ganz bequemes, luxuriöses Leben.
Ja. Und ja, ich habe gestern Dortmund geschaut. Gutes Spiel. Leider mit einem falschen Ausgang.
Nicht ganz aber, der Richtige. Immer einen Punkt geholt.
Ja, einen Punkt geholt, ja. Aber zum Überleben zu wenig in der Gruppe.
Zum Sterben zu viel. Oder irgendwie so sagt man.
Ja, irgendwie sowas. Ja, genau. Aber lass uns chronologisch durchgehen. Lass uns mit dem Dienstag anfangen, mit der Gruppe A, mit der Bayern-Gruppe.
Mit der Bayern-Gruppe, wobei das ja ehrlich gesagt nicht mein Highlight war.
Nee, also wir fangen jetzt mal mit dem Highlight an in der Gruppe. Nämlich, dass Gala 3-2 gegen Man U gewonnen hat.
Und das nicht mal unverdient.
Und wie? Wie? Das ist ja das Verrückte. Also die Schlussphase war ja
Vogelwild
und von Manchester United grotesk schlecht.
Ja, und wie kann das sein? Und ich verstehe es nicht. Für mich ist ja seit Jahren Man U der HSV mit ganz, ganz viel Geld auf internationalem Niveau. Aber was die da machen, ist ja eine Frechheit. Also es tut mir auch leid, um gleich direkt auf die entscheidende Szene des Spiels zu gehen, einmal kurz.
Erstmal vorweg, Galatasaray mit brutal vielen Fans angereist.
Ja.
Das ist schon mal super geil für die Mannschaft. Und
Chimbom, Chimbom.
Haben so Moral gezeigt. 1-1 gemacht, 2-1 gemacht, 2-2 gemacht und dann noch 3-2-Siegtor.
Nach einem verschossenen Elfmeter. Kommt auch noch dazu.
Ja, jetzt kommen wir, du wolltest in die Highlights gehen. Also zum verschossenen Elfmeter wahrscheinlich.
Nee, gar nicht mal. Ich wollte erstmal damit anfangen, dass es mir zwar leid tut, dass Manchester United zwei nominelle Linksverteidiger hat mit Luke Shaw und Malasia, glaube ich, heißt er, der Niederländer. Aber dass ich trotzdem nicht weiß, dass selbst wenn beide verletzt sind, ob ich da Sufian Amrabat hinstellen sollte als Linksverteidiger.
Also nach diesem Spiel, nein.
Nee, der hat sehr eindrucksvoll unterstrichen, dass er kein Linksverteidiger ist. Fangen wir mal da an. Und ich finde es auch immer ganz schwierig, dass man Spieler, die irgendwie drei gute WM-Spiele machen, dann so hochhypt, als hätten die mit mal das Niveau, auf dem Manchester United gerne wäre. Das kommt nämlich auch dazu.
Das ist ja manchmal so ein Phänomen einer großen WM oder so einem großen Turnier nach einer WM oder EM, wenn da ein Spieler ist, der mal ein bisschen gut gespielt hat, dass er dann für viel Geld irgendwo hinwechselt. Da fällt mir ein, zum Beispiel Markus Berg, der die U21 EM, glaube ich, war es damals, zerschossen hat.
2009, 7 Tore in 5 Spielen, ja.
Der danach zum HSV gegangen ist und der nichts mehr zerschossen hat.
Ja, er ist wieder als in Griechenland, war bei Panathinaikos, aber da war Markus Berg, sag ich mal, nicht mehr so im Fokus des internationalen Fußballs.
Aber lass uns zurück zum Spiel.
Lass uns zum Spiel und ein bisschen in die Chronologie. Das war mir nur so ein bisschen aufgefallen an der Aufstellung. Dass Mason Mount wieder auf der 6 spielt, da rede ich schon gar nicht mehr drüber. Das habe ich schon verarbeitet. Da will ich gar nicht mehr hin. Dass Rasmus Højlund im Sturm spielt, ist, glaube ich, aktuell das Beste, was Manchester United zu bieten hat. Sind wir uns da einig?
Ja, da sind wir uns einig. Ich hätte noch mal eine Frage. Wer ist eigentlich Hannibal?
Flügeltalent, kommt aus der Jugend, ist, meine ich, Franzose. Beziehungsweise so Doppelnationalität. Habe ich auch nicht so auf dem Schirm, den Spieler.
Ja, ich auch nicht. Tunesischer Franzose. Hat ein Spiel jetzt in der Champions League. Ja gut, das war vorgestern. Und 5 Spiele und ein Tor in der Premier League. Haben sie mal 2019 aus Monaco geholt. wahrscheinlich für absurd viel Geld. Aber egal. Was war für dich entscheidend, dass Manchester United das Spiel verloren hat?
Haarsträubende Abwehrfehler, die nicht funktionierende Doppel-6 aus Casemiro und Mason Mount, die individuelle Schwäche von André Onana im Spielaufbau, Passspiel mit dem Ball, was ja, bevor er zum Menü gegangen ist, als seine Stärke bezeichnet wurde.
Genau das wollte ich auch sagen. Das ist ja eigentlich normalerweise, also mit einem Grund, warum Ten Hag ihn ja geholt hat. Gut, der hat doch schon mal unter Ten Hag bei Ajax gespielt, ne?
Das ist korrekt. Die kennen sich.
Ja, also auch mit einem Grund. Aber der Abspielfehler, boah, also beim Stand vom 2:2 war das ja, ne? Ja, Stand vom 2:2. Ey, schlecht. Richtig schlecht. Und wie Casemiro sich, Casemiro ist ja natürlich ein bisschen angeschissen, aber wie Casemiro sich da verhält, auch nicht clever.
Überhaupt nicht.
Weil im schlimmsten Fall macht Icardi den Elfmeter rein, dann bist du mit einem Mann weniger und hast ein Gegentor. Dann versuche ich ihn das so zu stören, dass er vielleicht nicht trifft, ich ihn nicht faul, aber du vielleicht nur das 3-2 kassierst und nicht mit 10 Mann weiter spielst.
Ja, und das ist ja Dries Mertens. Also Dries Mertens ist irgendwie 1,65 groß, also der hat ja meine Statur. Das ist ja jetzt kein imposanter Zweikampfschwer. Also das ist ja jetzt nicht, dass du im Zweikampf da Erling Haaland hast, den du nicht zur Seite gedrückt bekommst. Sondern Dries Mertens, wenn du den ein bisschen clever verteidigst, sollte ein Casemiro mit seiner Erfahrung für mich in der Lage sein, das gelöst zu bekommen. Ob er es hundertprozentig schafft, weiß ich gar nicht, aber zumindest sollte er sich schlauer anstellen, als dass er sich den einfach von hinten umklackt.
Ja, war zu viel weit weg, da versuchst du ein bisschen dich da ranzukommen, oben Arm an die Schulter und dann versuchst du ein bisschen zu stören. Auch nicht gut. Aber das Kuriose danach ist ja,
und darf ich noch ganz kurz. Ja, eine Sache will ich noch kurz einhaken. Das war Casemiros dritter Platzverweis im 63. Spiel für Manchester United.
Wie viele Platzverweise hat er vor für Real?
2 in fast 350 Spielen. Ich glaube 346 oder 336. Ich finde, du merkst aber auch an der Körpersprache von Casemiro, dass der sich denkt, 20 Millionen Pfund und Jalla. Dem ist das völlig scheißegal, was da passiert.
Ja, und wirklich Konkurrenz hat er ja nicht auf der 6.
Nee, theoretisch wäre sein Konkurrent Sofian Amrabat, der nicht im Ansatz das Niveau hat. Und ansonsten hast du noch Mason Mount und Christian Eriksen, die beide eher Achter sind.
Ja. Naja. Aber lass uns weitergehen. Der Elfmeter.
Erstmal noch die Entstehung des Elfmeters, weil ich habe danach dir ja direkt noch einen Screenshot geschickt von der Szene, wo Onana den Ball annimmt. Also Manuel Neuer überchippt den anlaufenden Gallaspieler und spielt ihn einfach links auf den Flügel raus und nichts passiert. Er kann ihn aber auch wegpölen. Das Einzige, was er nicht machen sollte, ist den Ball flach gerade in die Mitte spielen, weil da sind 3 Leute von Gala dichter am Ball dran als Man United-Spieler. Und er spielt ihn genau flach in die Mitte.
Ja, oder der pölt ihn halt ganz weit weg, ne?
Das meinte ich. Also schlag den Ball lang.
Ja.
Gut, man sieht vor dem 3-2, dass Ball lang schlagen auch nicht so eine gute Option ist. Aber.
Nicht ganz.
Aber jetzt lass uns endlich zum Elfmeter kommen. Über den wir zu sprechen.
Ja, eigentlich habe ich gedacht, der macht den rein.
Habe ich auch gedacht. Ich fand den jetzt auch nicht so schlecht geschossen. Er geht halt straight unten flach auf die Ecke und haut das Ding eben, weiß ich nicht, ein paar Zentimeter am Pfosten vorbei. Ist halt so ein 50-50-Ding. Ich finde, immerhin hat er ihn mit Mut und Autorität, wie man im Basketball sagt, geschossen. Ja, und dann geht er halt mal daneben. Er macht ja 3 Minuten später alles gut.
Ja, das ist ja das Witzige. Und da auch, wie verteidigst du das? Was macht die Viererkette, was macht Amrabat da? Also, der steht ja 10, 15 Meter tiefer als der Rest.
Ja, erstmal muss man natürlich sagen, er ist der ballführende Spieler in der Entstehung der Situation. Da kann man denn schon kritisieren, dass er den so einen halbblinden Chipball einfach in die Mitte pölt und dadurch eben die Position der Viererkette nicht hält und er auch niemals das ausgeglichen bekommt. Kann man schon hinterfragen. Dann frage ich mich aber, du hast da ja einen Raphael Varane in der Innenverteidigung. Den hast du für viel Geld von Real Madrid geholt. Der hat viermal die Champions League gewonnen. Der ist Weltmeister. Der hat alles erreicht und gewonnen. Und der spielt auch wie 15 Millionen Pfund und Jalla. Und Victor Lindelof kam ja auch nicht für ein Appel und ein Ei von Benfica. Aber da ist keine Abstimmung. Da ist eine Lücke. Da kommst du wieder mit einem quergestellten Mourinho-Bus durch zwischen den beiden. Also was die sich da denken, keine Ahnung. Ja, und ob die miteinander sprechen, keine
beide,
Ahnung.
Beide tiefer spielen und auch ein bisschen das Spiel aufzubauen. Also und ist ja nicht so, dass Amrabat nur die lange Option hatte. In Eriksen war da noch. Er hätte auch nochmal, naja gut, nach der Situation vielleicht nicht so einander rückspielen können. Aber dieser lange Ball, nicht geil, nicht geil. Und wenn du lange Bälle spielst, immer diagonal lang. Aber auch diagonal lang, da stand keiner. Außer die Werbebande.
Die wäre in der Situation aber die bessere Anspieloption gewesen.
Als ja, aber Dennis aber im Außen und kannst ihn neu sortieren. Und, ja, naja. Gut, dann sticht Icardi in die Lücke oder naja, ist schon durchgestochen, weil er war ja schon hinter den beiden Innenverteidigern. Und wie ich finde, lupft er den schön einmal rein.
Und sehr starkes geil, Tor.
Geil in die Ecke der Gala-Fans.
Ja, das war allerdings wirklich eine schöne Szene. Icardi ist ja auch ein guter Stürmer. Das muss man ja so sagen. Der hat ja die Qualität und der ist ja auch erst 30. Es gibt so ein paar Karriereumstände, warum der jetzt bei Galatasaray Istanbul spielt. Von den Fähigkeiten her ist der natürlich um Weiten überqualifiziert für Galatasaray. Und ich finde, das hat man im Abschluss auch gesehen, dass er da stabil bleibt. Er bleibt cool und Anna kommt raus und der chippt ihn halt einfach ganz cool rüber. Und ich finde, dann kann man, also da hatte ich schon den verschossenen Elfmeter vergessen, weil das Tor ist dann doch nochmal ein Tick cooler, als einfach einen Elfmeter zum Sieg reinzumachen.
Ja, definitiv. Und? Haben wir beide auf Galatasaray getippt? Du hast, glaube ich, unentschieden getippt.
Ich war nicht ganz konsequent. Du hast, glaube ich, 1-0 Sieg getippt, ich habe unentschieden getippt, meine ich.
Ja. Jim-Bom, sage ich da nur zu.
Jim-Bom. Ich möchte ganz kurz, bevor wir das Spiel abschließen, noch einmal Rasmus Højlund loben, weil der macht auch ein sehr, sehr starkes Tor zum 2-1. Also da muss ich sagen, der hat eine hohe individuelle Qualität und ist so ein bisschen der einzige Lichtblick, den Menu im Moment hat. Das möchte ich hier nicht ganz über den Tisch fallen lassen.
Für den kann man schon mal 60 oder 70 Millionen ausgeben, oder?
Wenn er so... Ich habe zu lange überlegt, oder?
Bitte?
Ich habe zu lange überlegt, ne? Das kam nicht überzeugend genug. Also der
75
kann sein...
Millionen.
75 Millionen, ja, das ist nur die Sockelablöse. Noch 10 Millionen Incentives drauf. Der kann die wert werden. Und wenn er sonst mehr Tore macht wie das 2-1, ja, kann er die wert werden. Er spielt trotzdem beim falschen Verein.
Das ist richtig. Apropos falscher Verein, kommen wir zum FC Bayern München.
Ich dachte Kopenhagen, weil wir alle für Brøndby sind.
Weil Kopenhagen eine Fanfreundschaft mit dem HSV hat?
Oh, stimmt. Ja, nee, Kopenhagen ist auch der falsche Verein. Alles die falschen Vereine. Okay. Ja,
um mich ab zum Spiel. Ich hab's auch gesehen. Du hast es wahrscheinlich auch gesehen. Was sagst du diesem rassigen Spiel?
Oder muss ich aber, rassig? Ja, da muss ich ja mal kurz Kritik üben. Hier, weil ich hab nur Highlights gesehen. Ich hab alles an Highlights gesehen. Aber ich befinde mich ja aktuell auf Sylt in einem Hotel. Und dieses Hotel hat kein DAZN, nur Sky. Und deswegen konnte ich die Spiele nicht gucken.
Das ist bodenlos.
Komplett. Deswegen bin ich tatsächlich über Highlights und Recherche heute in die Folge gegangen und habe das Bayern-Spiel auch nicht komplett gesehen. Ich kann aber sagen, dass Bayern München spielerisch nicht zwingend überzeugt hat. Ich möchte aber auch noch sagen, dass meine Aufstellungsprediction korrekt war, dass Thomas Tuchel Doppel-8 gehört hat, in sich gegangen ist und dann gesagt hat, ich versuche das mal mit dem Masurai auf rechts und dem Leimer auf der Doppel-6 und setze den Goretzka auf die Bank.
Ja. Yeah.
Hat das was gebracht? Nein.
Boah, das ist geil. Ich habe das Spiel gesehen, ne? Ganz schwere Kost. Super schwer. Natürlich, Kopenhagen hat sich jetzt nicht so stark am Spiel beteiligt.
Müssen sie ja auch gar nicht.
Nee, also wenn sie das machen, dann geht's schief. Ja? Sind wir auch ehrlich. Deswegen haben sie ihre Aufgabe gut gemacht, konnten ein paar Mal ein paar Nadelstiche setzen, hatten auch so ein, zwei Chancen, wo du gesagt hast, ui, damit hat man jetzt nicht gerechnet. Machen auch das 1-0 in der zweiten Halbzeit.
Ja, wenn, über die erste Halbzeit brauchen wir gar nicht weiter reden, da ist nicht viel passiert.
Nee, oh nee, bitte nicht, ey. Das, also ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte mir eigentlich ein, auch wenn es gegen Kopenhagen geht, ein besseres Spiel erwartet. Auch wenn die so tief stehen. Die haben halt nie die Tiefe gefunden. Letztes Drittel war ganz grausig, schlecht nach vorne gespielt und auch in der zweiten Halbzeit echt schlecht nach vorne gespielt. Das war auch nicht viel besser. Musiala macht das Tor durch eine starke, echt starke Einzelleistung. Und man konnte halt merken, dass nach der Anwechslung mit Goretzka, Müller und wer noch? Warte.
Matistel,
stimmt, ja. Du konntest merken, dass da mehr frischer Wind drin ist und dass du mehr die Tiefe gesucht hast, mehr die 1-zu-1 Duelle gesucht hast und diese dann auch gewonnen. Dass dort auch besser Fußball gespielt wurde und das Spiel auch immer ansehnlicher wurde.
Das wäre noch mein dritter Take gewesen, dass ich gerne auch Matistel von Anfang an gesehen hätte, was ich ja auch gedacht habe. Da hat Koman noch den Vorzug erhalten.
Ich glaube, wir sehen ihn jetzt in der Bundesliga. Müssen wir eigentlich.
Glaube ich auch. Ich bin geneigt zu sagen, dass Tell, Musiala, Sané gerade die Dreierreihe offensiv to go ist, um Gefahr auszustrahlen. Also ich habe noch einen Funfact rausgeschrieben. Harry Kane hat in der ersten Halbzeit 6 Ballkontakte.
Ja.
Das war nicht mal ein Drittel von dem, was Sven Ulreich hatte. Der hatte nämlich 19.
Ja.
Und da merkt man ja auch gerade so ein bisschen das Problem von Bayern, dass es Phasen gibt, wo sie Harry Kane nicht ins Spiel eingebunden bekommen, weil die Laufwege noch nicht ganz so stimmen, weil sie es nicht gewohnt sind, so einen mitspielenden Mittelstürmer zu haben. Dann ist das Zentrum selbst mit Leimer und Kimmich nicht gut genug besetzt.
Leimer hat auf mich echt nicht gut gespielt. Das ist echt, ich frage mich, wo ist der Leipzig-Leimer? Wenn du den siehst, der fragst dich, wieso wurde er verpflichtet?
Muss man, also nach dem Spiel in Kopenhagen, also er hat schon gute Spiele für Bayern gemacht, aber das in Kopenhagen war definitiv keins davon. Und er hat ja die Chance bekommen, auf seiner angestammten Position die Rolle zu spielen, die Bayern ja gerade vermisst. Also hypothetisch, wenn der in dem Spiel ein gutes Spiel macht, dann spielt der auch erstmal.
Ja.
Und die Chance hat er halt verstreichen lassen und am Ende hast du dann jetzt wieder in der Bundesliga Goretzka und Kimmich und da weiß ja auch jeder, dass das gegen Gegner, die ein bisschen besser als Bochum sind, nicht funktioniert. Und
definitiv.
Innenverteidigung war auch wieder nicht doll. Da fehlt mir einfach die Kommunikation und die Führungsstärke, weil klar sind Kim Meunier und Upamecano individuell von ihrem Skillset gute Innenverteidiger und gute Spieler. Aber die sind beide keine Abwehrchefs. Das sind keine Spieler, die Ansagen machen und die vorangehen.
Ja, keiner sagt dem anderen, was er macht. Die machen halt einfach das, was sie denken, dass es das gut ist.
Genau, ich habe auch das Gefühl, dass sie miteinander reden, aber dass keiner sagt, ey, das ist sein Raum. Das habe ich schon gegen Leipzig gesehen und das war jetzt wieder so. Und gegen Kopenhagen passiert dir da nicht viel, aber du brauchst unbedingt Matthijs de Ligt. Also ist mir egal, wer neben De Ligt spielt, ob das Kim oder Upamecano ist, aber du brauchst Matthijs De Ligt einfach mit seiner Führungsstärke. Das ist auch egal, ob der individuell wirklich viel besser ist als der andere, aber du brauchst wirklich einen, der da hinten die Ansagen macht und die Kommandos gibt. Der auch einen Davis auf der Schiene mal ein bisschen einfängt und Masraoui hing mir auch wieder zu sehr in der Luft.
Ist es vielleicht auch eine sprachliche Barriere?
Definitiv. Also bin ich mir auch sicher. Upamecano ist es ja auch ein bisschen gewohnt. Also ehrlich muss man ja auch sein, es gab Phasen in der, ist jetzt seine dritte Bayern-Saison? Ja, seine dritte. In 2021, da hat Bayern mit einer komplett französischsprachigen Viererkette gespielt. Da haben alle vier Französisch gesprochen.
Papa, Upa?
Ja, und Davis. Davis kommt aus dem französischen Teil von Kanada. Der kann auch Französisch. Ah, okay. Also nicht, ich weiß nicht, ob der fließend Französisch spricht. Aber zumindest ins Basics, dass die sich so unterhalten können.
Ja, okay.
So, ne? Und dann hast du noch Lucas Hernandez gehabt. Und koreanisch, französisch und dann nur auf Englisch und dann verstehst du dich falsch. nee, packt da die Licht rein und der wird zweimal missverstanden, dann packt er den am Kragen und sagt, Digga, da ist dein Raum. Nee, ja, die Licht macht das halt einfach.
Ja.
So.
Ja.
Und die Licht ist halt auch ein natürlicher Führungsspieler und nicht so einer wie Kimmich, der dann da giftig über den Platz rennt. Und du siehst ja auch, da sind wir nochmal bei deinem Punkt mit den Einwechslungen, sobald Thomas Müller auf dem Spielfeld war, hat Bayern nicht zwingend besser gespielt, aber ich fand irgendwie ein bisschen geordneter und strukturierter. Auch
zielstrebiger irgendwie.
Ja, genau, auch im Offensivvortrag.
Aber das ist immer die Frage, wenn du Müller spielen lässt, dann musst du normalerweise entweder Musiala nach außen packen oder auf die Bank.
Er muss Musiala eben nach außen. Weil dafür ist er erst 20, dann muss er eben noch 2 Jahre, die Müller noch okayes Format hat, diese und nächste Saison, dann muss der eben nochmal auf dem linken Flügel spielen. Weil an Sané führt im Moment keinen Weg vorbei, auch wenn das sein schwächstes Spiel war seit Wochen.
Ja, der hat nicht gut gespielt.
Na, und am Ende gewinnst du dann eben durch 2 Einzelaktionen. Weil Musiala, hast du schon gesagt, macht es extrem stark. Und Mathis Tell ist gerade, kann man schon sagen, dass er mit 18 in der Form seines Lebens ist?
Schon ein bisschen. Wobei ich sagen muss, das Ding, da muss jetzt auch rein, ne? Also,
Ja, aber er macht ihn halt auch rein. Es gibt auch Spiele, also ich weiß nicht, ob Kingsley Coman ihn reingemacht hätte. Bin ich dir ganz ehrlich.
Schwierig.
das glaube ich auch. Also, Coman, glaube ich, dem traue ich zu, dass er die falsche Entscheidung trifft, dass er das Ding irgendwie mit links am Außendings vorbeisammelt oder dass er den übers Tor knallt.
Was sagst du denn zum Tor? Sagst du, es ist faul von Müller?
Nee, das ist bayerische Stabilität.
Ja, ich habe in der normalen Spiel gesagt, boah, strittig, sehr, sehr strittig. Dann kam die erste Wiederholung, da ich so, nee. Und in der letzten Wiederholung siehst du, wie er dem Kopenhagener einen leichten Schubser mit der Hand mitgibt. Wenn der Schiedsrichter das gesehen hätte und abgepfiffen hätte im Spiel, ich glaube, hätte es das Tor nicht gegeben. Dann wäre das überprüft worden, guckt darauf, bleibt dabei, ist faul. Andersrum pfeift das auch nicht ab, weil wenn er es nicht gesehen hat, so wie es jetzt gewesen ist, weil es ja dann doch schon wenig ist.
Also willst du sagen, Thomas Müller mit all seiner Erfahrung ist ganz cleverer Hund und hat genau das richtige Maß an leichtem Push gefunden, dass es kein Foul ist und dass der Schiedsrichter auch sagt, muss ich nicht unbedingt abpfeifen?
Ja, definitiv.
Ja, genau dafür brauchst du Thomas Müller.
Ja. Ich habe noch eine letzte Sache zum Spiel. Wer war für dich Man of the Match?
Boah, schwer. Ich sag dir ganz ehrlich, Mathis Tell. Oder Thomas Müller, einer von beiden. Ich sag Thomas Müller, weil mit Müller wird das Offensivspiel besser und er bereitet das Tor vor. Ja, jetzt kommt dein Punkt, Ulreich hält das Ding in der 96. Minute. Willst du darauf hinaus?
Ja, nee, das ist mir eigentlich egal, aber es muss jemand anderes werden als Joshua Kimmich.
Stimmt, der ist das von der UEFA geworden, ne?
Ja.
Ja, das ist Quatsch. Dann kannst du noch eher Musiala geben. Also ich finde, mir fallen 4 Leute ein, die du es eher geben kannst bei Bayern.
Ja, definitiv. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich habe es gesehen und ich hatte den komischen Ding da in der Hand. Ich dachte, was ist das denn?
Weiß ich nicht. Kann sein 4. Kind mitspielen.
Ja.
Glaube ich gerade zum 4. Mal Papa.
Ja. Gut, wollen wir weitermachen?
Nächste Gruppe. Wir starten mit Union gegen Braga, oder? Ist das Gruppe B?
Nee, Gruppe B. Jetzt kommt hier die Arsenal-Gruppe. Da wollte ich nur erwähnen, dass dein Lieblingsspieler, Eli Wahi, das 2-1-Siegtor gegen Arsenal geschossen hat. Und, was mir in den Highlights aufgefallen ist, was machen die denn für geile Stimmung? Die haben auf der Haupttribüne in der Mitte sind da irgendwie anscheinend die Ultras, weil da so ein komischer Stand war. Haben dann immer ein Fahnen und so. Hinterm Tor auf einer Seite auch mit Fahnen und auf der anderen Seite mit dem Tor auch eine Fahne. Ey, das ist schon ein bisschen sexy.
Ja, Lens hat eine sehr, sehr stabile Fanbase. Also die sind da richtig, richtig stark. Da sind die auch letzte Saison schon mit rausgestochen, als sie so einen starken Run hatten und fast Meister geworden wären. Also die haben schon Bock und Lens ist ja auch einer der großen Traditionsvereine in Frankreich. Also die haben auch eine entsprechende Historie in der Fan- und Ultraszene.
Ich kenne Lens nur wegen den Nee, das stimmt ja auch gar nicht. Das ist ja ein Le Mans, das 24-Stunden-Rennen.
Ja. Die haben auch einen Fußballverein, aber der ist nicht so erfolgreich. Nein, Lost kennt man immer noch, wenn man so alt ist wie wir, durch El Hadji Diouf, Anfang der Nullerjahre. Der hat nämlich in Lost gespielt.
Ja, na klar.
Da sind sie auch einmal Meister geworden und dann ist er zu Liverpool.
Ja.
Aber Elivahi, the real deal. Da war wieder das Doppel-8-Scouting on fleek, sagt man.
Ja. Hast du noch was zum Spiel, oder?
Nee, da habe ich jetzt ehrlich gesagt diese. Also natürlich krass, dass Arsenal verliert, ne? Das muss man ja auch nochmal kurz einordnen.
Ja, hätte ich niemals gedacht, aber naja.
Haben wir auch beide falsch getippt. Also schnell weiter.
Schnell weiter. Dann kommen wir zu den Eisernen. Zu Union Berlin. 18:45 Dienstag im Olympiastadion. Olympiastadion in Rot gehüllt. Verlieren 3-2 gegen Sporting Braga.
Oh, jetzt hast du, da hätte ich noch fast ein bisschen mehr Hype erwartet, weil das sah schon geil aus. Also wenn wir sagen, okay, Lens, die machen schon Alarm, dann hat Union aber richtig Alarm gemacht.
Hat aber nichts gebracht. Leider.
Ja, bei Union ist aber auch ehrlich gesagt im Moment ein bisschen der Wurm drin. Weil wir hatten es ja schon am Wochenende in der Bundesliga-Folge, dass sie seit 5 Pflichtspielen am Stück verloren haben und jetzt wieder und dann gibst du da zu Hause bei der Stimmung und der Kulisse ein 2-0 weg. Das ist sehr, 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 sehr schade.
Genau. 2-0 hast du geführt. Ne? Das ist schon echt bitter. Echt, echt bitter. Wenn du 2-0 führst, musst du gerade Unionstelle über die Zeit bringen. Gib den anderen den Ball, stell dich hinten rein. Fertig.
Spiel Union Berlin Fußball. Spiel Union Berlin Fußball.
Ja, genau. Ja, genau.
Mach nichts.
Und du musst auch sagen, als das 2-2 stand, sie waren ja eigentlich drauf und dran, das 3-2 selber zu machen. Sie hatten 2-3 Chancen und haben es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu boxieren und kriegen dann das 3-2 in der 90. plus 4 mit was für einem brutalen Schuss.
Aber das ist dann eben die Strafe, die du kassierst, wenn du vorher vorne das Tor nicht machst. Das ist einfach so und das ist das, was wir auch die letzten Wochen immer wieder in den Folgen sagen, Union Berlin muss und versucht auf Fußball zu spielen, kann das auch gar nicht so schlecht, aber schießt halt keine Tore mehr. Wirklich, 30% Ballbesitz, irgendwie Innenverteidiger 60% Quassquote und irgendwie Trimmel kloppt die Standards in 16er. So muss Union Berlin Fußball spielen, anders geht das nicht.
Ja, genau, aber das haben sie irgendwie leider nicht hingekriegt.
Nee, irgendwie nicht und dann, ja, ist natürlich das 3-2 ein geiles Tor, aber ist auch irgendwo die Konsequenz aus dem Unglück, das Union Berlin im Moment hat und der Unfähigkeit, das auszunutzen, dass sie eigentlich drauf und dran sind, das 3-2 zu machen. Und dann ist es eben für die Kulisse und für die Story einfach schade, dass sie das Spiel nach 2-0-Führung verlieren, weil Sporting Braga, die sind wirklich schlagbar für Union Berlin. Und das haben wir ja auch in der Preview gesagt, sind die Spiele, die sie gewinnen müssen.
Die Spiele musst du gewinnen, um vielleicht weiterzukommen oder um, dann sag schnell, eher vielleicht in die Euroleague zu kommen.
Ja, ganz genau. Deswegen, ich bin jetzt gespannt, wie die Spiele gegen Neapel sind. Die haben wir auch so ein bisschen als Schlüsselspiele ausgemacht, wenn du eine Chance haben willst, aus Weiterkommen. Aber wenn der Trend so anhält, dann ist ehrlich gesagt schwierig. Das muss man jetzt so sagen nach 2 Spielen. Weil sie es beide Male gut gemacht haben und dann dieser jetzt kommt ein Doppelpass Phrasensatz. Haben sie Lehrgeld bezahlt aufgrund fehlender internationaler Erfahrung?
Ja, leider. Wollen wir in der Gruppe zum nächsten Spiel springen?
Sehr gerne, weil hat es nicht an internationaler Erfahrung gemangelt. Und wir haben das gleiche Ergebnis, aber einen ganz anderen Spielverlauf, weil da war viel drin. Aber es gibt aktuell einen Mann, der den Weltfußball dominiert. Und der ist.
Den Unterschied ausmacht.
Und den Unterschied ausmacht. Ein ehemaliger Dortmunder.
Wie soll es auch anders sein?
Klingt doof. Ey, aber es ist ja wirklich so. Und vom Potenzial her sehe ich Jadon Sancho da auch. Der hat halt nur den Fehler gemacht, zum Menü zu gehen. Aber wenn der an seinem Potenzial spielen würde, hättest du, würde ich behaupten, 3 der Top 10 Spieler auf der Welt hätten die Profi-Ausbildung, sag ich mal, bei Borussia Dortmund gemacht. Dann hättest du Bellingham, Haaland und Sancho.
Du hast noch Ousmane Dembélé, bitte nicht vergessen.
Ja, komm, hör auf.
Wenn der,
ja, aber das ist immer verletzt.
Wenn der in seiner Prime spielen würde, auch.
Ja, wenn Ousmane Dembélé...
Und Ilkay Gündogan darfst du auch nicht vergessen.
Ja, okay, Ilkay Gündogan ist alt. Ich rede jetzt von einer neuen Generation. Und wenn Ousmane Dembélé den Kopf für sein Talent hätte, würden wir hier gar keine Diskussion führen, weil dann wäre Ousmane Dembélé mit Abstand der beste Fußballer der Welt. Auch vor Kylian Mbappé. Weil ich mir sicher bin, dass die Leistungsfähigkeit von Ousmane Dembélé ist höher als die von Kylian Mbappé.
Ja, der hat von dem Kopf, den man haben sollte, vielleicht nur 10%.
Ja, deswegen lass uns zum Spiel kommen. Zu Neapel gegen Real Madrid. Auch wieder, wir haben krasse Stimmung, weil wir sind im Diego Armando Maradona, auch bekannt für gute Stimmung. Und Neapel geht nicht unverdient direkt in Führung.
Mit einem das Tor schießt ein Ex-St. Paulianer, Leo Østigard.
Ja, es sind wirklich komische Zeiten im Fußball aktuell. Also, dass denn der Østigard dann Tor macht gegen Real Madrid.
Ja, dass er überhaupt spielen darf, ist schon verrückt und wild.
Aber das ist der Stammspieler bei Neapel. Das ist der Kimmigné-Nachfolger. Jetzt in seiner zweiten Saison hat er sich bei Neapel reingespielt.
Ja, also ist für ihn auch bestimmt nicht schlecht, ey. Macht das Tor. Es ist keine überragende Leistung, ist halt irgendwo da. Aber dann macht Vinicius Junior das 1-1 und da die Balleroberung von Bellingham brutal stark.
Ja, auf die wollte ich hinaus. Genau, auf die wollte ich, das wäre jetzt auch das gewesen, was ich angesprochen hätte. Weil der ist einfach, der ist wach, der ist da, der ist griffig und der sieht halt, dass der Verteidiger in dem Moment einen Moment zögert und ist direkt im Raum, lange Grete, hat den Ball und hat dann natürlich im Anschluss direkt die Übersicht, den Ball Vinicius genau in den Fuß zu legen. Also das ist ein, so stark Vinicius, den auch abschließend, für mich mindestens ein 70% Bellingham-Tor.
Ja, na klar, wer hätte den Ball nicht erobert, wäre Vinicius Junior nie in die Situation gekommen. Muss natürlich auch sagen, guter Ding von Jude, aber auch ein Kackpass von Neapel. Ich weiß gar nicht, wer den da spielt.
Ja, Moment gepennt. So, da einfach kurz, das müsste Di Lorenzo gewesen sein, der Rechtsverteidiger, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe. Der eigentlich einer der Besten auf seiner Position ist, aber da war halt nicht wach. Jude ist da, Ausgleich und dann kommt für mich sowieso, wir haben viele geile Tore gesehen an diesem Champions-League-Spieltag. Ich möchte das 2-1 von Jude aber ein bisschen herausheben. Vielleicht liegt es am Trikot, vielleicht liegt es an der Rückennummer, aber ich hatte ein bisschen Sisu-Vibes. Ich bin ehrlich, ich krieg die nicht weg, weil es einfach, also es war technisch gut gemacht und es war einfach so eine Dominanz im Spiel, wo sie einfach gesagt hat, I'm the Jude hier, ich bin der Guy und ich mach das Ding jetzt rein.
Ja, das ist schon, ich finde, das ist bei Jude immer so ein bisschen stachsig, fast unkontrolliert aus. Aber er kommt ja irgendwie immer in seinem Dribbling da durch. Sieht halt nicht so ganz so elegant aus.
Nee, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Da braucht er wahrscheinlich noch einen Moment, dass er diese Eleganz von Zidane erreicht, weil die haben ja ähnlichen Körperbau. Zidane war ja auch irgendwie Mitte, ist, ne? Zidane ist noch unter uns, das wollen wir auch nicht vergessen. Also Zidane ist noch Mitte 1,80, auch wenn er nicht mehr aktiv spielt. Und der hat sich über die Jahre aus dieser Stachsigkeit eine Eleganz entwickelt. Aber Jude hat einfach noch mal mehr Wucht, was auch so ein bisschen dem modernen Fußball entgegenkommt. Klar, da ein bisschen zu viel Platz, aber wie er das denn auch macht und wie er den dann auch abschließt, also der steht jetzt bei 10 Spielen, 9 Toren, 4 Vorlagen in allen Wettbewerben.
Das ist so brettstark, ne? Das ist so krass.
Ich sag auch, das neue Real Madrid wird Jude Bellinghams Team. Das wird auch ein ganz, ganz großes Problem, wenn wir da jetzt, wir mögen ja Ausflüge bei Doppelacht. Sollte Kylian Mbappé nächstes Jahr zu Real Madrid gegebenenfalls wechseln wollen würden, was auch immer, hat er ein Problem, weil das wird nicht sein Team, weil dieses Team, was Real Madrid gerade aufbaut, wird Jude Bellinghams Team. Und dann ist er nur der zweite große Star in Jude Bellinghams Real Madrid. Und das wird dem natürlich nicht so gefallen.
Nee, es gibt nur sehen wir ihn, also der hat die Attitude, halt der alleinige Star sein zu wollen.
Der Number One Guy im Basketball, sagt man, der Go-To-Guy, und das wäre er schon gerne. Gerade muss man aber sagen, durch sein ewiges Hin und Her schwimmen ihm da so ein bisschen die Fälle weg, weil klar ist er Weltmeister, aber niemand interessiert sich für französische Meisterschaften. Erling Haaland hat schon ein Europas Fußballer des Jahres, er hat ein Triple. Jude Bellingham entwickelt gerade die Aura, der große Star bei Real Madrid zu sein, und da werden dann auch Titel folgen. Und da muss Kilian aufpassen, dass ihm da nicht der Rang abgelaufen wird.
Definitiv. Absolut. Wollen wir weiter einen Text machen und zum Handelfmeter kommen?
Ist das einer, frage ich dich.
Schon irgendwie, ne?
Ich finde auch, bei allem, was heutzutage ein Handelfmeter ist und wie das gepfiffen wird, ist das noch am dichtesten dran, auch wenn es darum viele Diskussionen gab. Aber das ist eine deutlich unnatürlichere Handbewegung, weil er die ja so in Kopfnähe hat, als zum Beispiel bei Süle vor 2 Wochen, wenn die in der Champions League bleiben wollen. Weil das ist niemals einer, den finde ich vertretbar von Nacho, sag ich dir,
ja,
wie es ist.
Ja, definitiv hier auch. Und Zielinski macht ihn dann auch stark rein. Souverän. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Osimhen schießt.
Aber der ist nicht so der prädestinierte Elfmeterschütze. Normaler Elfmeterschütze war ja immer Quisha Kvaratskhelia. Der hat aber nicht aber so eine gute Quote. Der ist jetzt ja wieder fit, das merkst du auch. Am Wochenende auch 2 Vorlagen, Tor. Aber der hat letzte Saison, glaube ich, in der entscheidenden Phase mal so 3 Elfmeter verschossen. Also 2 in der Liga und 1 in der Champions League. Weil der gegen Milan verschossen, das habe ich noch im Kopf. In der K.O.-Phase. Und deswegen schießt er, glaube ich, nicht mehr, weil Elfmeter nicht ganz so sein Metier ist.
Schade. Wollen wir weiter zum Tor?
Was zum 3-2 für ein Strahl. Sieg-Tor. Was für ein Strahl von
so
Federbein werde.
So schade, ist eigentlich so schade, dass es als ein Eigentor ist.
Ja, aber es wird für immer als Eigentor Merit in der Statistik stehen. Dabei gehören 99% von diesem Tor Federbein werde.
Leider ja. Aber der Schuss, der war schon lecker. Wie an einer Schnur gezogen.
Ja, auch aber
keine
auch,
Chance für Mere.
Aber auch das mit was für gut. einer Wucht das Ding kam.
Ja,
also wirklich.
Weil Werner hat ja sowieso eine brutale Schusstechnik. Also sein
ja, das stimmt.
Rechter Fuß ist ja schon gut. Und der halt, nimmt ihn an, der tropft so ein bisschen und dann kurz unterm Boden haut er darauf. Boah, richtig geil.
Er trifft das Ding aber auch 102%ig perfekt. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Er trifft das Ding wie einen Strahl. Aber, boah, da, also kannst du wirklich sagen, ich habe ja eigentlich nicht so viel für Weitschuss-Tore übrig, sage ich ja ganz ehrlich. Aber dass da nicht die Latte bricht, alter Schwede.
Ja.
Nee, das hat mir auch mal ganz gut gefallen.
Bitte?
Das hat mir auch mal ganz gut gefallen. Dadurch muss man aber festhalten, um ganz kurz die Gruppe einzuordnen, Real hat seine 6 Punkte, geht vorne weg, Braga, Neapel 3 Punkte, Union steht noch bei 0 Punkten, aber ist noch nichts verloren. Also da wird's jetzt...
Nee, natürlich nicht, das ist natürlich nichts verloren, aber Union hat jetzt das Spiel gegen Neapel auswärts zu Hause, auswärts, weiß nicht, warte. Gehen wir mal weiter, zu Hause. Da muss mindestens schon ein Punkt her.
Ja, die müssen gewinnen. Also wenn sie weiterkommen wollen in der Champions League, müssen sie gewinnen. Das steht
ja
für mich außer Frage.
Ja, ich bin eher bei international überwintern.
Könnte ich auch gut mitleben.
Mittlerweile. Ja. Kommen wir zur nächsten Gruppe. Da gab es keine Überraschung. Fast eine. Inter hat sich schwer getan gegen Benfica. Aber Lautaro getroffen. Und, nee, Lautaro, warte.
Nee, Lautaro hat eben nicht getroffen.
Thuram hat getroffen.
Thuram hat getroffen und Lautaro hatte 800%ige und hat keinen gemacht.
Ja, am Wochenende noch 4 gemacht und jetzt keinen.
Ja, also ich sag mal so, wenn der die Hälfte von seinen Chancen reinmacht, macht er wieder 4. Weil ja, Inter hat Benfica komplett an die Wand gespielt. Aber ich muss auch sagen, ich finde Markus Thuram bei Inter sehr, sehr geil. Also erstmal spielt er extrem gut. Dann ist dieses Sturmduo mit Martinez sehr cool. Und ich finde, dem steht auch einfach dieses Inter-Trikot. Also das sieht einfach aus wie ein Match.
Ja, sieht aus wie der Breakout-Spieler der Saison, ne? Oder was habe ich ihm gebracht? Breakout? Ja, ne?
Ich glaube, ja, du hattest ihn auf jeden Fall mit drinne.
Ja, definitiv. Ja, das weiß ich auch. Ich weiß nicht mehr, ich bin immer nur als Breakout.
Ja, das gibt mir auch so ein bisschen einfach so Nullerjahres-Serie A-Vibes. Kann auch Überraschung gewesen sein, aber er gibt mir einfach so Nullerjahres-Serie A-Vibes. So der Name Thuram, ein gestreiftes Trikot, auf den sein Papa bei Juve gespielt hat. Und dann ballt er. Und das ist so ein Stürmer, der macht 15 Serie A-Tore und es sind geile 15 Serie A-Tore. Von dem will ich gar nicht 27 haben. So, von dem will ich einfach 15 geile Dinge aus dem Spiel raus. Und irgendwie auch mal ein Doppelpack gegen Calgary. Und das gucke ich mir bei Laola TV an um 23 Uhr auf DSF.
Laola TV.
Ja, so. Da ist ein Vibe. Also Marcos Thuram bei Inter Mailand ist ein Vibe. Habe ich nicht gewusst, dass ich es brauche. Aber jetzt, wo ich es habe, finde ich es ziemlich geil.
Das andere Spiel der Gruppe, RB Salzburg gegen Real Sociedad San Sebastian, hat San Sebastian 2-0 gewonnen.
War für mich zu erwarten.
Ja, ich hatte ja Salzburg auch, glaube ich, auf Sieg getippt, bin ich der Meinung. Ja, San Sebastian, die haben schon ein gutes Team und haben das souverän nach Hause geschaukelt.
Ja, unterm Strich sind die bessere Mannschaft und das hat man dann auch gesehen.
Gesehen.
In der Gruppe.
In der Gruppe jetzt San Sebastian und Inter jeweils mit 4 Punkten, Salzburg mit 3 und Benfica bisher mit 0. Bisschen Enttäuschung für Benfica.
Ziel sollte sein, international zu überwintern. Das sollte ich ja versuchen zu schaffen.
Minimalziel.
Ich glaube, die kommen nicht mehr weiter.
Also du meinst, die kommen gar nicht mehr weiter ins Achtelfinale der Champions League. Nur noch maximal Europa League.
Ja.
Ja, so wie sie sich bis jetzt präsentiert haben, gehe ich da mit.
Ja, letztes Jahr waren sie im Viertelfinale gegen Inter.
Ja. Kommen wir zum Mittwoch in die Gruppe E. Da gab es schon verrückte Spiele.
Nimm mich mit in Gruppe E.
Glasgow gegen Lazio Rom. Celtic 1-0 in Führung gegangen durch O'Reilly. Oder warte? Nee, Vorbereitung O'Reilly. Fuhashi. Ja, 1-0. Dann 29. Minute 1-1 durch Vecino. So, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Dann aber 90 plus 5. Das 2-1 von Pedro.
Der gute alte Pedro Hernandez lebt auch noch. Und
ja.
Lazio wieder in der Nachspielzeit getroffen. Letztes Mal, dafür hat es Kritik gehagelt. Das hab ich dir noch gar nicht erzählt, dass wir nicht über Ivan Podels Torwarttor gegen Atletico gesprochen haben.
Stimmt.
Ja, und da habe ich mir ehrlich gedacht, Leute, also wirklich. Also ja, das passiert selten, aber das ist für mich eine fußballerische Anomalie. Ja, ist denn halt so. Also der hätte auch ein Innenverteidiger stehen können und ihn reinköpfen können. Nur weil es jetzt der Keeper war, ist es trotzdem für mich nur ein Tor in der 94. Minute.
Finde ich schon ein bisschen geil. Ich mag so eine Story. Tor geht nach vorne und er macht da in der 90. Plus das Tor. Aber ja.
Ist okay. Also muss man jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Finde ich. Nee. Das wollte ich nur mal sagen zum Einordnen.
Kommen wir zum anderen Spiel. Da hat Atletico Madrid gegen Feyenoord zu Hause dann doch 3-2 gewonnen. Nachdem Feyenoord zweimal geführt hat. Einmal 1-0 und einmal 2-1. Bisschen bitter.
Und das Bittere ist ärgerlich für Feyenoord, ja.
Ja, das Bittere ist, kurz vor Halbzeit kriegst du das 2-2 und kurz nach Beginn kriegst du das 3-2.
Und dann kriegst du das 3-2 von Alvaro Morata, wo auch irgendwie in 2023 keiner mehr gedacht hätte, dass Alvaro Morata der Unterschiedsstürmer bei Atletico Madrid ist. Das muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen.
Ja, und Morata hat 2 Buden, ne?
Ja, deswegen ja. Der ist die ganze Saison schon super in Form. Also was ist bei Alvaro Morata los? Das ist, glaube ich, seine gefühlt beste Saison seit... Wann hat er das letzte Mal? 16, 17, glaube ich, war seine letzte Realsaison. Nee, 15, 16. 15, 16 war seine letzte Realsaison. Da haben sie die Champions League gewonnen und hat als Einwechselspieler irgendwie 15 oder 17 Ligatore gemacht. Da war richtig gut. Vielleicht hat Chelsea dann 66 Millionen Euro für den bezahlt. vielleicht, da war es nicht wert, aber das ist so lange her, das weiß man nicht mehr.
Aber das aktuell ist, in der Liga auch 6 Spiele, 5 Tore, ne? Also
ich sag doch, der ist in Form. Der ist in der besten Form seit Jahren. Dann ist der gefährlich. So, dann ist der Morata ein gefährlicher Spieler. Der hat alles. Der hat alles, was ein Stürmer braucht.
Naja, geht so.
War auch also mal bei Dortmund im
Gespräch.
Hat
nicht.
Ja, okay, komm.
Aber kommen wir zum anderen Spieler, der auch bei Dortmund im Gespräch ist. Santiago Jiménez.
Den ist bei Dortmund im Gespräch? Oder bringst du ihn gerade bei Dortmund im Gespräch, ins Gespräch?
Nee, ist hier Transfermarktgerücht, 25%.
Aber Eintracht Frankfurt ist da doch auch dran, wo ich mir gedacht habe, boah, lieber Eintracht.
Oh nee, 36%. 36% bei Dortmund Wahrscheinlichkeit.
Oh, den finde ich ja gut. Den finde ich ja richtig gut. Den habe ich ja extra noch in der Preview herausgehoben. Ich bin großer Santiago Jiménez-Fan. Ja.
Aber war der verletzt?
Nee, der ist noch gesperrt, wegen der roten Karte.
Ach, okay, den habe ich nämlich vergeblich in der Startaufstellung gesucht.
Ja, weil der gegen Ajax am Wochenende des Spiels abgebrochen wurde, glaube ich, 2 oder 3 Tore gemacht hat. 2 meine ich.
Ja.
Nee, der ist noch gesperrt. Nächstes Spiel darf er wieder mitspielen. Der war noch 2 Spiele gesperrt durch eine rote Karte.
Ja. Kommen wir zum Tableau der Gruppe. Bleibt spannend in der Gruppe. Atletico und Lazio führen jeweils mit 4 Punkten, Feyenoord dahinter mit 3, Celtic 0. Celtic rechne ich auch keine großen Chancen mehr zu. Aber da Feyenoord sehr, sehr gut gespielt hat gegen Atletico, bleibt das eine spannende Gruppe. Und ich kann jetzt noch nicht sagen, wer definitiv weiterkommt.
Geh ich mit.
Ob Atletico ist, Lazio oder Feyenoord?
Ich könnte mir vorstellen, ich habe ja die Feyenoord-Situation-Überraschung predicted und ich bleibe weiter dabei, dass ich darauf hoffe, dass Feyenoord weiterkommt.
Ist wahrscheinlich. Kommen wir zur nächsten Gruppe und damit auch zu einer Überraschung und zum Dortmund-Spiel.
Möchtest du mit dem Dortmund-Spiel anfangen oder mit der Überraschung?
Wir können gerne im Dortmund-Spiel anfangen. Ich habe es gestern gesehen mit Yoshi zusammen. Gutes Spiel von Dortmund. Hätte ich so nicht gedacht oder erwartet, haben gut nach vorne gespielt. Aber leider haben sie sich keine zwingenden Torchancen rausgespielt und waren im letzten Drittel halt nicht so konsequent. Sie hatten ja ein paar Schüsse aufs Tor, aber die hatten jetzt keine Chance im ganzen Spiel, wo du sagst, ja, die muss drin sein.
Ich habe heute Morgen in der Recherche eine Statistik gelesen, dass Borussia Dortmund im ganzen Spiel keine nominell statistische Großchance kreiert hat und dass sie die einzige Mannschaft am zweiten Spieltag waren, die keine Großchance im Spiel hatten in der Champions League.
Hat AC Mailand eine Großchance gekriegt?
Die haben zumindest laut Statistik von Opta eine zugestanden bekommen. Ich habe die aber jetzt auch nicht explizit gesehen.
Nee, ich auch nicht. Ich hätte jetzt kein Ding, wo du sagst, ja, das muss rein. Nee. Und ja, aber für mich Dortmund die bessere Mannschaft. Haben mit Emre Can und Salih Özcan auf der Doppel-6 gespielt. Da fehlt auch ein Joao Palhinha.
Da fehlt ein Palhinha.
Oder ein Edson Álvarez.
Ja, das wäre jetzt gut, wenn man den hätte. Jetzt meine Frage dazu.
Wer mich ein bisschen überrascht hat, war Salih Özcan. Den fand ich stark. Fand ich mit einem der besten Dortmunder. Der hat souverän gespielt, 2 Kämpfe gewonnen, starke Pässe gespielt. Der war halt unauffällig gut.
Also lass mich meine Frage dazu stellen. Ja. Ist Salih Özcan und Emre Can eine Doppel-6, die spielerisch stark genug für das Champions-League-Niveau ist und für das Niveau, was Borussia Dortmund dieses Jahr aufgrund ihrer Gruppenkonstellation braucht, um international eine Rolle zu spielen?
Spielerisch nicht. Aber defensiv. Das ist eine defensive Variante. Und ich glaube, in dieser Gruppe, um zu bestehen, brauchst du 2 klare defensive Sechser. Die da auch mal zwischenhauen und dieses Spiel ein bisschen stabilisieren. Was mir auch öfters aufgefallen ist, dass der Spielaufbau oder dass sie im Spielaufbau oftmals auf der gleichen Höhe positioniert waren und nicht immer beide anspielbereit gewesen sind. Das musst du noch verbessern. Und ich glaube, das ist die Formation oder die beiden da auf der Doppel-6, die wirst du in der Champions League häufiger sehen. Weil Özcan und Can einfach zweikampfstärker ist, beide zusammen, als Özcan und Metscher oder Can und Metscher. Also da ist Metscher halt definitiv raus.
Aber du gibst ja auch dein spielerisches Element komplett auf, was man ja auch sieht daran, dass du einfach keine Großchance im ganzen Spiel kreierst. Und da muss ich dann ja schon hinterfragen, ist das dann die richtige Variante oder muss ich da nicht irgendwas finden? Beziehungsweise, nein, meine Frage ist anders.
Wer soll die vier vorne davor machen?
Ja, aber genau, das machen die ja auch nicht. Also, aber wer ersetzt das spielerische Element bei Dortmund? Und warum ist es nicht Emre Can, der sich ja seit Jahren als Achter sieht und diesen spielerischen Anspruch für sich nimmt, es aber nicht umsetzen kann, weil er für mich genau das Problem ist, was du sagst, diese Anspielbereitschaft, wenn das einer von den beiden sein sollte und für sich beanspruchen sollte, dann ist es für mich der Kapitän, der klare Führungsspieler und auch der, in Anführungszeichen, der diese Doppel-6 leitet, und das ist Emre Can. Und das ist der für mich in den Räumen und in dem Spielaufbau von Borussia Dortmund der eher falsch positionierte Spieler ist und der schwerer anzuspielende Spieler ist, weil er einfach schlechte, inkonsequente Laufwege hat, die nicht zu dem Spiel passen, was ich mir einbilde, was das Spiel von Borussia Dortmund unter Erdin Terzic sein soll. Punkt.
Ja, definitiv. Ist auch so. Ich glaube nicht, dass er den Anspruch haben sollte, die spielerische Variante oder spielerische offensive Variante sein sollte. Seine Aufgaben bestehen darin, eher das Spiel kontrolliert aufzubauen, nicht mit irgendwelchen wilden Diagonalpässen, sondern defensive Stabilität reinzubringen. Was man merkt, seitdem Brandt diese Saison nicht mehr im Zentrum spielt, fehlt da irgendwo etwas spielerisch. Wobei Reus das jetzt gegen Mailand auch gut gemacht hat. Aber glaube, wenn, da sind sie nicht, weil sie nicht einfach nicht die defensive Stabilität und nicht diese Ordnung in der Defensive haben. Ich würde mir wünschen, dass Brandt wieder ins Zentrum geht, zusammen mit Özcan und dann plus Reus oder Felix Metscher. Das würde dem offensiven Spiel von Dortmund gut tun.
Dann hast du aber ein 4-1-4-1-System und bekommt Dortmund da die Stabilität rein? Ist einmal die Frage.
Das ist die Frage. International. Jetzt gegen Newcastle am nächsten Spieltag schwierig, aber das ist die Option, um spielerisch weiter nach vorne zu spielen. Ich glaube, dass du in der Champions League trotzdem eher die defensive Variante siehst und dann vielleicht dann im Laufe des Spiels umstellst auf die offensive Variante, wobei Brandt bisher auch in der Bundesliga nur auf dem Flügel gespielt hat. Und ich würde es begrüßen, dass Brandt demnächst wieder ins Zentrum rückt, weil du merkst einfach, dass er in der Rückserie, weiß seine Daten nicht, hat super gespielt, war einer der besten Spieler,
auch auf dem Flügel. Brandt hat in der Rückrunde größtenteils auf dem Flügel gespielt, halb links.
Echt?
Ja, das Thema hatten wir schon mal, da hatten wir nachgeguckt und es waren die letzten 6 Spiele in der Bundesliga mindestens, die er auf dem Flügel gespielt hat. Und dann sind wir wieder bei der, also alle Thematiken beim BVB spielerisch enden bei mir bei Emre Can. Aber, sorry, ich wollte dich nicht in einer Ausführung unterbrechen.
Ja.
Weil das für mich dann die Konsequenz ist, dass Reus dann auf die Bank müsste. Und das ist das ein zu bringendes Übel, Reus auf die Bank zu setzen, um Brandt wieder ins Zentrum zu ziehen.
Ja, weil du, wenn du Brandt und Metscher im Zentrum hast, hast du halt eine größere Zweikampfstärke als mit Reus. Musst du halt spielen, wenn du, du musst mit Reus spielen, wenn du mit einer Doppel-6 von, also defensive Doppel-6 spielst, mit der klaren Doppel-6 und nicht mit zwei Achtern.
Gehe ich mit. Und da hast du am Ende des Tages hast du noch Marcel Sabitzer im Kader, der ist auch irgendwann wieder fit. Wen wir jetzt komplett rausgelassen haben, und das finde ich einerseits überraschend, dass es so ist, aber die Tatsache, dass er aktuell eben nicht diese Rolle spielt, ist nicht überraschend, wenn man auf die Leistung guckt, ist Karim Adeyemi.
Ja, der spielt nur am Handy und Spotify.
Für Loredana Klicks, oder was?
Ja.
Ja, aber der ist auch für mich gerade irgendwie nicht der Spieler, der Dortmund weiterhilft, weil fußballerisch ist der für mich nicht gut genug. Klar, der hat keinen Abschluss und der ist schnell, aber der bringt gerade, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich nehme Brandt wieder ins Zentrum, setze Reus dafür auf die Bank, dann muss sie ja zwangsläufig fast Karim Adeyemi links spielen oder rechts, auf jeden Fall auf dem Flügel mit Malen zusammen. Malen nehme ich, der ist top. Ich bin ja schon immer großer Malen-Befürworter. Aber Karim Adeyemi gibt mir gerade nicht das Gefühl, dass er dieser Unterschiedsspieler ist und dass er fußballerisch gut genug ist, um da ein entscheidender Spieler zu sein.
Ja, definitiv. Wenn du Brandt wieder ins Zentrum ziehst, und ich habe einfach mal nebenher geschaut, und Brandt hat vom 29. Spieltag bis Ende des Spieltags, also der Saison, immer im Zentrum gespielt. Jedes Mal.
Bist du dir sicher?
Ja.
Okay, weil
auch 28. Spieltag, so weit bin ich schon zurückgegangen.
Okay, aber mir war so, dass wir es nachgeguckt haben und auf dem Flügel gespielt hat. Aber ist ja okay.
Ich gebe dir recht, wenn du Brandt in die Mitte ziehst, fehlt dir halt was von außen. Von außen, Adeyemi ist gerade nicht in Form, Beino Gittens, Vertrag wurde zwar verlängert, ja, aber sehe ich jetzt auch noch nicht so. Der hat einen brutal schlechten ersten Kontakt. Wen man mal ausprobieren könnte, wäre Moukoko. Weil ich persönlich ihn eher auf dem Flügel sehe.
Auf dem Flügel?
Soll er im Zentrum spielen?
Ja.
So ein abgebrochener Gartenzwerg. Also der ist 1,78? 79.
Der hat, also, das ist völlig egal.
Ja, nee. Und damit er auch Spielzeit kriegt.
Ich seh den eher in der Mitte. Und dann hast du da wieder irgendwelche Experimente. Das tut ihm auch nicht gut. Auf jeden Fall, Karim Adeyemi ist für mich nicht die Lösung. Und auch... Ich komme immer bei Emre Can raus. Ich kann ja nicht anders. Ich würde ja gerne anders, aber ich komme immer bei Emre Can raus.
Ja, ich auch. Also Emre Can und Edson Alvarez.
Ja, das ist für mich die Story der Saison bei Borussia Dortmund. Ja. Ist für mich am Ende des Tages auch der Grund, warum die gegen Milan keine Großchance hatten. Weil...
Ja. Hätte Edson Alvarez jetzt ein 4-1-4-1 gespielt, hätte bessere defensive Stabilität, dann wäre vielleicht auch ein Adeyemi besser drauf, weil du mehr mehr Wege nach vorne hast und mehr Chancen kreiert hast und ihm mehr Möglichkeiten gibt, seinen Tempo auszuspielen. Aber naja, wir reden jetzt auch viel zu lange schon über das Spiel.
Dafür, dass es 0-0 war, haben wir da viel draus gemacht.
Ja. Halten wir fest, gutes Spiel, aber nicht zwingend genug. Kommen wir zur Überraschung in dieser Gruppe. Und was auch nicht gut ist für Dortmund, weil Newcastle hat 4-1 gegen PSG gewonnen.
Überraschung in der Höhe, ja. Dass Newcastle PSG schlagen kann, ist für mich jetzt keine komplette Überraschung. Es ist, wie schon gesagt, die Art und Weise. Es ist aber auch, um ein bisschen von vornherein den Spielfilm aufzugreifen, illusorisch von einem Luis Enrique in Newcastle. Okay, erstes Champions-League-Spiel seit 20 Jahren, aber einmal St. James Park ist ein sehr, sehr geiles Stadion. Newcastle hat eine sehr, sehr krasse Fanbase und die waren auch heiß. Wir hatten viele heiße Fanbases an diesem Spieltag. Und dann tritt der da an, dann fährt der dahin. Das Ding ist voll, da sind 57.000 Leute drin. Die warten seit 20 Jahren auf die Champions League. Die waren zweimal in der zweiten Liga. Und dann spielen die da wieder und der fängt mit 4 Stürmern an. Der kommt da an und spielt mit Mbappé, Ramos, Kolumuani und Dembele. Und wird da komplett überrannt und auseinandergefiedelt. Ja, was hat der denn erwartet? Dass sie mit 60% das Spiel dominieren gegen eine kampfstarke englische Mannschaft vor den Heimfans?
das verstehe ich auch nicht. Als ich die Ausstellung gesehen habe, ist er so, okay, mein lieber Freund, du hast da vier offensive Feingeister, die nicht so viel mit nach hinten arbeiten. Und wenn sie mit nach hinten arbeiten, nur halbherzig, und dann spielst du gegen eine körperlich robuste Mannschaft, bist du da so sicher? Anscheinend war er sich sicher, aber...
Er hat es ja auch brutal danach verteidigt. Er hat gesagt, das war der richtige Spielansatz. Es hat halt nur in diesem einen Spiel nicht funktioniert. Ja, Entschuldigung. Aber also, selbst auch dann, okay, vier Stürmer, meinetwegen. Meine Restabsicherung ist ein Zweier-Mittelfeld aus hier Saire Emery, der ein guter Fußballer ist, aber der ist 17, der sollte nicht in so einem Spiel so eine Verantwortung tragen. Und Ugarte, der ehrlicherweise ein defensiver Abräumer ist, aber der kann keinen Fußball spielen. Dass du grundsätzlich nicht so viel offensiven Output bei einer PSG-Offensive brauchst, okay, aber das kann einfach nicht funktionieren, wenn dir dagegenüber ein Sean Longstaff steht, der halt einfach ein klassischer britischer Spieler ist, also ein, ich sag mal, super light Steven Gerrard, dann hast du Bruno Guimarães, der wirklich an der Schwelle zum Weltklasse-Sechser ist, und Sandro Tonali, der wirklich ein Hybrid-Sechser-Achter von internationalem Format ist. Da kann, also ist niemand überrascht, wenn die beiden von dem Dreiergespann auch noch in einem Mann Unterzahl aufgefressen werden. Und dass dann gar nichts bei dieser Viererreihe vorne passiert.
Ja, und dann hast du immer noch in der Viererkette Hakimi, der jetzt auch nicht für seine defensive Spielkunst bekannt ist.
Nein, also alleine, dass Hakimi in eine Viererkette muss, ist für mich schon ein Informationsproblem, weil das ist für mich wirklich ein Schienenverteidiger. Das muss ich ganz klar sagen.
Er kann auch
so
in der
Viererkette
spielen, hat auch in Dortmund auch gut geklappt, aber du weißt, halt über die Seite bist du anfällig.
Du musst es dann halt besser absichern. So, wenn du weißt, dass du Hakimi in der Viererkette hast, musst du es besser absichern. Das hat Dortmund da geschafft, als er da war. Aber, nee. Und ich habe das auch bei PSG gesehen. Lucas Hernandez spielt ja auf links und die versuchen jetzt auch diesen 3-2-Aufbau, wenn die mal was aufbauen. Und am Ende prügeln den Ball irgendwie zu Mbappé und dann fällt dir nichts ein. Also das ist spielerisch eine Offenbarung, was PSG im Moment macht. Die sind in der Liga ja auch nur Fünfter. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und
ja, definitiv. Für mich stellt sich die Frage, wie lange ist Luis Enrique ja noch da?
Ich bin ehrlich, jetzt ist Donnerstagnachmittag, wir nehmen jetzt auf. Ich bin überrascht, dass wir hier nicht über die News reden, dass die sich getrennt haben. Bin ich ganz ehrlich, ich war fest davon ausgegangen, dass wir hier in die Aufnahme gehen und dass wir darüber sprechen müssen, dass Luis Enrique nicht mehr PSG-Trainer ist.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl er vorher ja noch in der Liga gewonnen hat, wie ich der Meinung.
Nee,
0-0. Gut. Jetzt spielen sie Sonntag gegen Stade Rennes. Wenn er da nicht gewinnt, ist er weg.
Sage ich auch. Und ich sehe sie da noch nicht gewinnen. Bin ich auch ganz ehrlich.
Nee.
Ja. Dann hast du am Ende wieder Mbappé da rumrennen. Der hat jetzt, und es gibt ja keine Ausrede mehr, auch für Mbappé, wenn wir jetzt nochmal kurz darüber sprechen. Weil der hat ja alles bekommen, was er wollte. Und er hat sogar seine beiden Buddies, Kolumuani und Dembele, bekommen. Die beide auch mal vergessen haben, ganz kurz, dass sie bei anderen Fußballvereinen schon mal gespielt haben. Und die müssen jetzt zusammen funktionieren. Und es klappt einfach gar nichts. Und da bin ich bei dem Punkt, Kylian Mbappés fußballerische Fähigkeiten stehen außer jeder Frage.
Aber er ist kein Sportdirektor.
Er ist kein Sportdirektor und er ist auch kein Führungsspieler für mich. Weil seine charakterliche Integrität steht für mich wirklich ganz, ganz groß in Frage. Ja. Also wenn ich das Auftreten und die Aura von einem Jude Bellingham sehe, der nochmal 5 Jahre jünger ist als Kylian Mbappé, oder 4,5, ne? Aber boah, weiß ich nicht. Ich bin da nicht mehr so überzeugt von Kylian Mbappé.
Also ziehen wir Lehren aus den beiden Spielen. Dortmund wird noch alles rasieren, Paris gar nicht, Newcastle auch und Newcastle und Dortmund kommen weiter.
Würde ich nehmen, weil das wäre auch gut für FIFA.
Okay. Du meinst EAFC.
Ja, stimmt, das heißt jetzt ja EAFC. Ja.
Kommen wir zur nächsten Gruppe. Gruppe G. Da hat Leipzig gespielt gegen City zu Hause und hat mit 3-1 verloren und City damit 2 Spiele, 2 Siege.
Habe ich jetzt nicht so viel zu, muss ich gestehen. Ich habe kurz was zur Aufstellung bei City, wo überraschenderweise Rico Lewis gespielt hat, obwohl man Optionen gehabt hat.
Starkes Spiel gemacht. Hat das 1-0 von Foden vorbereitet und konnte so immer wieder Akzente setzen.
Genau, was aber auch im Umkehrschluss geistert, dass andere Leute wie eine Nunes auf der Bank saßen, die man noch für 60 Millionen von Wolverhampton geholt hat, dass ein Julian Alvarez auf der Bank saß, der später noch seinen Einsatz hatte. Und was ich auch auffällig fand, sowohl Stones hat nicht gespielt, saß 90 Minuten auf der Bank, und Guardiol hat Linksverteidiger gespielt, in einer wieder neuen taktischen Ausrichtung von Pep Guardiola, der da wieder bei ist, seinen in den letzten beiden Jahren entwickelten 3-2-Aufbau weiter zu adaptieren und weiter zu entwickeln und nochmal wieder zu verändern. Da bin ich gespannt drauf.
Ja, ist verrückt, was der Spanier sich alles so ausdenkt. Nochmal kurz zu Julian Alvarez, macht ein Tor und eine Vorlage.
Julian, sehr, sehr stark in Form und ich bin ja seit Jahren großer Anhänger. Man sieht langsam, warum, weil der ist ein absoluter Unterschiedsspieler, wie wir hier gerne sagen. Und bei jedem anderen Verein auf der Welt außer City wäre er noch klarerer Stammspieler.
Definitiv. Hat halt das Pech, dass da ein Stürmer vorhin spielt, der auch gar nicht so verkehrt ist.
Was die Neuner-Position angeht, aber ihm ist es ja ehrlich gesagt relativ egal, weil theoretisch kann er auch auf dem Flügel spielen. Er spielt jetzt aber ja auch bei City auf der 10 hinter Haaland, beziehungsweise ja. in so einer hybriden Doppelspitze, weil das ist auch wieder so eine Guardiola-Innovation aus der Saison, dass er inzwischen es nicht nur macht, dass er den Sechser auf die 8 schiebt, sondern den Zehner auf den zweiten Stürmer. Also ja. Da spielt fast, also bis auf Haaland spielt da fast keiner mehr, wie er aufgestellt wird. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Also eigentlich sind nur Ederson im Tourist-Gesetz und dass Haaland irgendwo ganz vorne rumrennt. Das ist Gesetz bei Guardiola, alles andere ist optional.
Ja, definitiv. Was sagst du zum Greedy von Doku?
Macht er gut? Ist er in einem Kontertor? Jeremy Doku war ja vor 2 Jahren bei der EM für Belgien schon mal richtig heiß, weil er da als Einwechselspieler Unterschiede gemacht hat. Und dann war er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, beziehungsweise viele hatten ihn nicht mehr auf dem Schirm. Pep Guardiola hat ihn immer auf dem Schirm und wir lernen gerade, warum. Weil er hat ja auch schon 1, 2 wichtige Tore in der Liga gemacht. Und jetzt ist er dabei, eine Option zu werden offensiv für City.
Ja, das Tor hat er schon nicht schlecht gemacht. Hast du sonst noch was zum Spiel? Nee, ne?
Nee, eigentlich nur, dass es jetzt auffällig war, dass wir jetzt 3, 4 Minuten über das Spiel geredet haben und gar nichts zu Leipzig hatten, was irgendwie Leipzig nicht diskreditieren soll. Aber man sieht einfach, dass zu einer Mannschaft wie Manchester City da doch ein immenser Unterschied ist, auch für RB Leipzig, die ja gerade in der Liga relativ stark sind.
Ja, die einmal hat schon gegen eine Mannschaft gespielt, die du sagst oder anordnen kannst oder den Top 3 der Welt.
Ja, das hast du gemerkt. Das hat mich nicht überrascht, aber doch, wie klar chancenlos Leipzig dann ist, selbst mit dem Lauf, den die gerade haben und den Fußball, den die spielen.
Ja, definitiv. Das andere Spiel ist 1-1, nee, 2-2 ausgegangen. Roter Stern Belgrad gegen Young Boys Bern. Dazu habe ich weiter nichts. City führt die Tabelle an mit 6 Punkten. Leipzig ist Motor mit 3. Und Roter Stern und Young Boys jeweils mit 1 Punkt dahinter. Wollen wir zur nächsten Gruppe?
Lass uns weitergehen.
Da auch relativ unspektakulär hat Barcelona 1-0 gewonnen gegen Porto. Und Royal Antwerpen verliert knapp 3-2 gegen Schachtar Donetsk. Und darüber möchte ich mit dir ein bisschen sprechen.
Ich auch. Weil, mit dir.
Schön!
Ja, gut, oder? Da geht es eher um die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist.
Genau, ist super ärgerlich. Royal Antwerpen führt 2-0 zur Halbzeit und verliert dann doch 3-2.
Und wie sie 3-2 verlieren, ist für mich eher die Frage. Da möchte ich ein bisschen über das 3-2 sprechen. Es sei denn, du hast, was du sagst, okay, ich möchte irgendwie über die 4 Tore, die da vorher zwischen den beiden fallen, noch sprechen.
Ich möchte nur anmerken, Vermehren, der auch bei Dortmund mal ein Thema gewesen ist, im Sommer wohl anscheinend, hat 2 Tore vorbereitet und das 2. Tor, ein brutaler Pass auf Balik Wischer, sehr, sehr schön anzusehen. Aber ansonsten habe ich nichts für den 4 Toren. Wir können gerne über das 3-2
sprechen. Gilt ja auch als großes Talent, ne, Arthur Vermehren. Der ist erst 18, habe ich gerade gesehen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich dachte, der wäre 20, aber der ist erst 18. Krass. Ja, kann noch sehr. Koulibaly hat gespielt, das will ich jetzt, das lasse ich jetzt nochmal ganz kurz wirken. Das muss ich nochmal anmerken. Und dann können wir weiter.
Ja, also den Arthur Vermehren ist schon, ich glaube, den hättest du eher holen sollen für 30 Millionen anstatt ein Matcher. Aber egal. Kommen wir zum 3-2.
Ja. Muss man nicht so machen als Keeper. Frag ich mich auch, was hat ihn da geritten?
Muss man nicht so machen? Ich würde mich, was macht der da? Der rennt da nach außen, um den Ball ins Spiel zu halten? Ja, ist ja okay. Aber dann tippt er den so ins Spielfeld, mehr so Richtung Tor und nicht nach außen. Verstehe ich nicht.
Und er sieht doch auch, dass der, er geht da ja wirklich aktiv hin, rutscht da denn so komisch hin. Er sieht doch, dass ein Schachtjot-Spieler direkt vor ihm steht, oder nicht? Den hat der doch gesehen, den muss der doch sehen.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also da hat er, also was ihn da geritten hat, weiß ich nicht. Sowas kenne ich nur von unserem Keeper aus unserer Mannschaft beim GWE, vom zweiten Keeper.
Aber soll ich dir was sagen? Wahrscheinlich weiß er das selber nicht. Also er ist da wahrscheinlich hin, hat gedacht, ja, das ist eine richtig clevere Idee, weil es ist irgendwie unklar, wer zuletzt den Ball hatte, ob wir jetzt Abstoß haben, und ich halte ihn mal lieber im Spiel, aber ich nehme ihn auch nicht auf, weil dann ist es Rückpass und was weiß ich. Also für mich hätte er den Ball aufnehmen können, einmal ganz, ganz kurz, ganz regulär.
Ja.
Das so wäre meine Regelauslegung gewesen. Also er hätte dann nicht irgendwie den Fausten, liegend fausten müssen, sondern hätte ihn einfach aufnehmen können, draufschmeißen und ich glaube, keiner hätte was gesagt. Aber dass er dann auf die Idee kommt, ich rutsche dahin und bagger den wieder wie beim Volleyball ins Spielfeld, obwohl da keiner von meinen Leuten steht, weiß ich nicht. Also ich bin mir sicher, er wusste auch nicht, was er da macht im Nachhinein.
Nee, definitiv nicht. Und kommen wir zur nächsten kuriosen Szene vom Spiel. Es gab ja noch Elfmeter. Kurz vor Schluss.
Ja, und da habe ich eben schon gesagt, hast du in letzter Zeit einen Profifußballer mal so weit daneben schießen sehen?
Seit Sergio Ramos nicht.
Ja, das ist, glaube ich, 12 Jahre her oder so. Und der hat das Ding auch wirklich der hat das Ding in Nachthimmel gekloppt in Madrid damals. Der hat auch wirklich 3 Meter übers Tor geschossen.
Ja.
Ja, das ist Tobi nicht zum Held geworden.
Nee, leider nicht. Also echt bitter, dass ich hätte den schon gegönnt irgendwo.
Ich bin auch ein bisschen gespannt. Ich sehe Rolle an Werpen ja noch live. Könnte aber sein, dass es, da schon für die um nichts mehr geht. Also vielleicht wird es ein völlig uninteressantes Spiel und das wäre irgendwie ein bisschen schade.
Ja, definitiv. Kommen wir zum Tableau. Barca führt mit 6 Punkten, dann Porto und Donetsk mit 3 und Antwerpen mit 0. Und der nächste Champions League Spieltag ist in 2 Wochen, weiß ich nicht. 24.10. und 25.10.
Ja. Das ist in 3 Wochen, weil zwischendrin noch eine Länderspielpause ist.
Stimmt. Ja, da bin ich gespannt. Wollen wir jetzt zur Bundesliga kommen und dort den Spieltag tippen?
Ja, lass uns das zum Abschluss einmal machen.
Gladbach gegen Mainz. Oh, stopp. Wir müssen noch den Spieler des Spieltags Champions League wählen.
Oh, du hast recht. Das fällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so leicht dieses Mal. Weil es gibt so ein paar Kandidaten für mich, aber keiner ist so überzeugend, dass ich sage, der ist es auf jeden Fall.
Geraldo Becker hat 2 Buden gemacht.
Also sie haben verloren.
2 Buden gemacht.
Haben verloren.
Ja. Jude Bellingham ist für mich mit so der Kandidat, der am meisten rausspricht, weil 1-1 und 2-1.
Im Topspiel und gegen Neapel. Im Topspiel gegen Neapel, muss man dazu sagen.
Wer auch noch eine Option ist, ist irgendwo hier dein Freund, der argentinische Freund hier, Juan Alvarez.
Julian.
Julian.
Viking Julian aus Madagaskar. Ja. Nur südamerikanisch ausgesprochen.
Ja, weil Tor und Vorlage. Und was ich ein bisschen schade finde, du kannst leider bei Newcastle keinen nehmen, weil die wieder 4 unterschiedliche Torschützen hatten, ne?
Und es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Das muss man einfach sagen. Die haben von vorne bis hinten wirklich top performt. Und da bleib ich.
Ja.
Ich hätte Julian Alvarez gesagt. Es ist aber so, dass Leipzig vielleicht einen Tick weiter weg ist von City, als Neapel und Real gerade zusammen sind. Und er wurde eingewechselt. Deswegen kriegt meine Stimme Jude Bellingham.
Ja, meine auch. Da brauche ich nicht viel überlegen. Also Ex-Dortmunder.
Dann lass uns jetzt unbedingt Gladbach gegen Mainz tippen.
Ja, da hab ich richtig Bock drauf. Gladbach-Mainz? Ja, ich auch. Gladbach-Mainz. Schwierig. 1-0 Gladbach.
3-1 Gladbach.
Dortmund Union Berlin.
1-0 Union Berlin.
Pfui!
Das wird die Wende. Kopfballtor Leonardo Bonucci nach einer Ecke.
Nee, wird auch ein sehr, sehr ekelhaftes, unansehnliches Spiel. 1-0 Dortmund. Leipzig gegen Bochum.
7-0 Leipzig.
Wir sind nur 3-0. Schwere Beine und so. Augsburg-Darmstadt.
Oh, Alter. Boah. Meine Prediction ist, das guckt keiner als Einzelspiel. Ey. Sag du bitte erst. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte eigentlich das nicht tippen.
0-0.
1-1. Weil damit irgendjemand was zu jubeln hat.
Stuttgart gegen Wolfsburg.
2-1 für Wolfsburg. Ich muss ja bei meinen 4 Punkten bleiben für Stuttgart in den nächsten 5 Spielen.
Ja, ich bin aber auch bei Wolfsburg, weil Jonas Wind wieder trifft.
Oh, Gyrassi gegen Wind, spannendes Duell.
Werder Bremen gegen Hoffenheim. Topspiel übrigens am Samstag.
Boah, diese DFL-Regeln, ne, dass alle ein Topspiel kriegen. Wirklich, boah, Werder Bremen gerade im Topspiel. Ich sag 4-2 für Hoffenheim. Und es ist das letzte Spiel von Ole Werner als Bremen-Trainer. Wir werden den nach dem Spiel rausschmeißen.
Ich sage 3-1 für Hoffenheim. Und Ole Werner bei Trainer. Bayer Leverkusen gegen Köln.
Das ist ein Derby. Bei mir ist ja alles immer Derby, aber Köln gegen Leverkusen ist wirklich ein Derby, oder?
Ja. Michael Ballack stand mal auf dem Zaun in der Kurve im Leverkusen-Stadion. Wahrscheinlich Bayern 04 Arena, na klar. Und hat mal Scheiß FC Köln durchs Mikrofon gesungen und wurde, glaube ich, damals von der DFL dafür bestraft.
Der Rebell. Unser ehemaliger Capitano. Mann. Was war der ein wilder Hund zu seinen aktiven Zeiten? Ja. Boah.
Also wie hoch gewinnt Leverkusen?
Ich hab Bock auf Tore. 4-1.
Und Davy Selke macht das Tor?
Natürlich macht Davy Selke das Tor für Köln.
Wenn er dann fit ist. Leverkusen gewinnt. 4-0. München gegen Freiburg.
Boah, Freiburg. Ist das in München, das Spiel?
Ja, Sonntag 17:30. Bayern Freiburg. Richtig Glück gehabt, weil die haben ja bei Dortmund und Leipzig haben Mittwoch gespielt und müssen Samstag ran, aber da Leverkusen, Freiburg und Eintracht Donnerstag spielen diesmal Sonntag und da Bayern gegen Freiburg spielt, Glück für Bayern. Ganz nebenbei. Aber Bayern gegen Freiburg.
2-1 Bayern.
1-0 Freiburg.
Das willst du aber auch, ne?
Ja, klar. Griffo.
Direkter Freistoß am besten noch.
Ja. In der 80. oder so. Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim.
Oh, tue ich mich überraschend schwer mit. 1-0 Frankfurt.
Vor der Saison hätte ich gesagt, Frankfurt 2-3-0. Mittlerweile, Frankfurt kann ja nicht mehr gewinnen.
Heidenheim hat keinen offensiven Output.
Gewinnen gelernt. Ich sage 1-0 Heidenheim.
Das ist mutig, aber nicht quatschig. Sag ich dir ehrlich.
Nee. Absolut nicht. Das war's.
Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr rund. 80 Minuten Doppel-8 am Donnerstag.
Ja.
Also, ich kann nur sagen, hört euch das an. Bei allen bekannten Podcast-Anbietern.
Und immer daran denken, überall, wo es geht, Daumen hoch nach oben, bewerten, folgen, mit Freunden teilen und glücklich sein.
Genau, und das Ganze auf Instagram machen. Wir müssen Instagram mal wieder ein bisschen pushen.
Genau. Ladet gerne mal eine Story hoch. Vielleicht reposten wir auch.
Vielleicht. Wir haben da auch viele Anfragen.
Wir haben so viele Sachen und das geht so durch die Decke. Vielleicht schaffen wir das.
Wir bemühen uns. Ansonsten sag ich von der schönen Nordseeinsel Sylt. Ja, was sagt man hier irgendwas? Ich sag einfach wieder Adios, auch wenn das Spanisch ist.
Ja, ich sag Ciao.